Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich so viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne zahle. Das hat der liebe Robert Bosch mal gesagt. Und ja, es ist der Robert Bosch, der das rausgehauen hat vor vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Ungefiltert, der authentische Sales Podcast. Wie immer mit dem lieben Björn.
Hallo.
Und mir. Und wer jetzt schon aufgepasst hat, sieht noch ein drittes Gesicht, denn das bedeutet, wir haben wieder eine Gastfolge. Wir haben zu Gast den lieben Alex Alexander Dosse. Hi.
Hi, danke, dass ich heute dabei sein darf.
Yes, wir freuen uns, ich glaube, mehr als du dich wahrscheinlich freust. Wir freuen uns nämlich über die Gäste sehr, sehr doll. Bevor wir ins Thema steigen, Alex, sag doch mal, wer du bist, bis auf den Namen natürlich, den kennen wir schon, was du machst und was du so mit Sales am Hut hast.
Ja. Ich würde sagen, seitdem ich 2017 das erste Mal mit Sales in Berührung gekommen bin, damals bei meinem dualen Studium und Praktikum, ist eigentlich so ein bisschen so mein Herzensthema geworden, weil ich gemerkt habe, es ist immer ein Thema, was mit Menschen zu tun hat, Umgang mit Menschen, und das ist auch etwas, was ich mit meiner aktuellen Tätigkeit ganz gut fortführen kann, denn bei uns, bei Centify, das, was ich mache, geht es auch immer um den Menschen, und zwar den Vertriebler. Und aktuell baue ich eben Centify auf, eine Lösung, die 100% automatisiert den Vertriebsmitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Echtzeit aufzeigt, was sie schon verdient haben und bald auch noch, was sie verdienen können. Denn das ist ja immer sehr motivierend zu sehen.
Da werden also emotionale Trigger genommen, um uns schon mal zu sagen, wie schön das Leben sein könnte. Finde ich cool. Wir haben natürlich vorab schon mal gesprochen, was wir so besprechen könnten. Und es wundert mich jetzt natürlich nicht, dass wir dieses Thema gewählt haben, aber du hast gesagt, du hättest richtig Bock, ein bisschen mehr über das Thema, das versteckte Potenzial in Provision zu sprechen. Erzähl mal so ein bisschen über Herzensthema, warum das Thema?
Ja. Ja, es fing, glaube ich, einfach damit an, dass ich Sales Teamlead war und dann zwei Personen aus meinem Team auf mich zukamen und meinten, hey Alex, kannst du uns mal helfen? Wir verstehen nicht, wie die Provisionen hier zusammenkommen. Und wir sind der Meinung, die sind falsch berechnet, falsch ausgezahlt worden. Das ist nicht einmal passiert, das ist nicht zweimal passiert, das ist sogar dreimal passiert. Und dann habe ich gedacht, ist das nur ein Problem, was wir im Unternehmen haben, oder gibt es da auch noch andere Unternehmen, die mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben? Und schwuppsiwupps hat sich daraus eine kleine Konstellation gebildet aus meinem lieben Mitgründer, dem Gregor, der damals noch Henry Hoffmann, der Dritte im Bunde, und mir. Und wir haben dann einfach Unternehmen angeschrieben, Personen angeschrieben, haben gesagt, hey, wir sind dabei, eine Idee zu validieren, und haben dann tatsächlich rausgefunden, ja, das Unternehmen, für das ich dann tätig war, hatte nicht als einziger dieses Problem, sondern es gibt noch viel mehr da draußen. Und so ist es eigentlich ein Herzensthema geworden, weil es etwas, was meinen Teammitgliedern böse aufgestoßen ist und mir natürlich dadurch auch, und habe gedacht, hey, damit kann ich eben auch nochmal eine Kerbe in die Welt stoßen, indem ich dieses Problem löse für uns Vertriebler und Vertrieblerinnen.
Sehr cool. Sehr coole Geschichte. Not macht erfinderisch, merkt man, ne?
Absolut. Also das trifft die Faust aufs Auge.
Ja. Erzähl doch mal, wie ist das ausgewiesen? Das interessiert mich schon. Wie ist Provision bei euch ausgewiesen worden? Weil auf der Gehaltsabrechnung siehst du ja meistens nur Grundgehalt, also Fix- und Plusprovision, wenn du ein Auto mit dabei hast. Du siehst ja nie die einzelnen Positionen im Grunde genommen. Und dann gerade, wenn du Provision hast mit unterschiedlichen Sätzen, mit unterschiedlichen Dingen. Bei uns zum Beispiel ist es so, fürs erste Jahr kriegst du mehr Provision als fürs zweite. All solche Geschichten. Und schon wird's halt spannend und tricky. Wie ist das bei euch ausgewiesen worden damals?
Screenshot von einer Excel-Tabelle mit einer Summe in Slack.
Kenne ich. Bei uns ist das Screenshot von einer Excel-Tabelle mit einer Summe in Überblick, weil wir das in unserer eigenen Geschichte machen, wo jeder dann im Grunde genommen parallel halt seine Provisionen bekommt. Jetzt sind wir halt ein Unternehmen mit ne, 4 Sellern, da ist das noch relativ harmlos und übersichtlich und leicht zu handeln. Okay, was war damals bei euch die Hauptthematik dabei?
Ja, du hast ja gar keine du hast nicht mal gesehen, welche Deals da inkludiert sind, und dann ist es ja so schön. Okay. Ja, also ne, es war eine Zahl, und die Zahl hast du dann auf der Gehaltsabrechnung wiedergefunden, aber dahingehend, wie kommt die Zahl zustande? Und man hat natürlich, es war damals so, es wurde eigentlich immer am Quartalsanfang wurde ein neues Provisionsmodell veröffentlicht. Das wurde dann über Google Slides einmal präsentiert, innerhalb von 10 Minuten, dann hieß es, hier sind die Slides, lest euch das nochmal durch. Ja, und dann ging es los, und dann ist es natürlich so, und das ist auch etwas, was wir auch in der Validierungsphase gemerkt haben, jede zweite Vertriebsperson hat eine Excel-Liste, wenn nicht sogar fast jede Person, ne? Also vielleicht sogar die Google-Ziffer noch ein bisschen höher, um einfach nachvollziehen zu können, was wurde kalkuliert, stimmt das eigentlich, weil am Ende des Tages im Sales ist die Provision in meisten Fällen 50% der Komponente, der Gehaltskomponente oder teilweise eben auch höher, je nach gewähltem Provisionsmodell. Und das ist natürlich dann ein elementarer Bestandteil von der Vergütung. Man möchte ja eben auch sicher gehen, dass man die Leistung, die man erbracht hat, auch in vollem Umfang vergütet bekommt.
Okay, das heißt, wenn wir ausweisen, so wie wir es tun, für welchen Deal gibt es eigentlich welche Provision, in welcher Höhe und warum? Also erstes Jahr, zweites Jahr sind wir wahrscheinlich schon mal deutlich weiter, weil jeder nachvollziehen kann, wofür ist eigentlich das Geld, richtig? So genau. Für mich Verständnis.
Genau. Also wenn man das erstmal schon offen darlegt und das angesprochen, aktuell 4 Leute, da würde ich auch sagen, ist eine Excel-Liste auf jeden Fall immer noch eine gute Lösung. Ich denke, komplizierter wird es dann, wenn man nachher ein Sales-Team ab 20 Leuten ist. Warum 20 konkret? Weil das auch genau die Zahl ist, wo wir gemerkt haben, da können wir einen richtigen Mehrwert liefern, weil dann eben auch viel Zeit beim Finance-Team, beim RevOps-Team drauf geht und am Ende des Tages eben noch andere WWchen dazukommen, sodass so eine Softwarelösung, die das Ganze automatisiert, eben auch dann den entsprechenden Mehrwert bringt.
Jetzt habe ich die Erfahrung tatsächlich gemacht, wenn du gerade sagst, eine Software, die das kalkuliert. Es gibt ja Tools da draußen, wo das auch berechnet wird. Ich habe mal Captivate benutzt, da wird das ja auch alles angegeben. Habe aber festgestellt, dass das immer noch nicht bedeutet, dass das fehlerfrei läuft. Und hier ein ganz konkretes Beispiel, wenn eben verschiedene Währungen mit dazukommen. Also wenn du in einer Währung, ich werde in Euro bezahlt, die Unternehmenswährung war US-Dollar. Gleichzeitig habe ich aber in EMEA verkauft, das heißt, ich habe auch in Pfund beispielsweise verkauft. Und was passiert? Da wird doppelt und dreifach gegengerechnet, sodass halt ein verkaufter Pfund-Deal in US-Dollar zurückgerechnet wird, dann wieder auf Euro umgerechnet wird. Dann habe ich auch schon ganz komische Sachen gehabt, wurde in Euro gerechnet, zurückgerechnet und wieder drauf gerechnet, sodass ich weiß bis heute nicht, ob das richtig war, was ich da bekommen habe, weil ich habe jetzt keinen Bock, alles nachzurechnen. Da fehlt mir vielleicht auch der Mathematikabschluss. Sind das auch so Sachen, die ihr seht, dass du da noch andere Fehler, also weil du gerade gesagt hast, da kommen noch andere Fehler Anfälligkeiten mit rein. Was sind noch so Fehleranfälligkeiten, die ihr seht?
Das finde ich auch interessant. Ein Beispiel, was du gerade genannt hast, ist wirklich auch eins, was, ne, also man sieht eben, kommt immer darauf an, wie verkauft man welche Märkte, welches Produkt und eben auch dahingehend, was du schon angesprochen hast mit den Währungsumrechnungen, ist natürlich ein elementarer Bestandteil. Dann ist es aber auch so, aktuelles Beispiel vom heutigen Tage, gerade heute Kundentermin gehabt, wo es ums Onboarding ging und der Geschäftsführer meinte, hey, die Vertriebsleiter, die trauen sich teilweise gar nicht irgendwie nochmal am Monatsende so eine Sprint-Challenge auszurufen. Hey, die nächsten 2 Wochen bis zum Monatsabschluss oder bis zum Monatsende wollen wir nochmal schauen, dass wir nochmal richtig alles rausholen. Also sagen, für jeden Deal, den ihr noch closed, kriegt ihr nochmal 300 Euro on top, ne, beispielsweise. Und wenn man das nachher eben ausruft für eine etwas größere Sales-Organisation, das bedeutet eben Arbeit und das trauen sich viele eben gar nicht, weil sie diese Arbeit gar nicht managen können. Auch was wir häufig hören, ist auch, Unternehmen provisionieren zum Beispiel quartärlich, sagen eigentlich, ja, monatlich wäre für uns die viel passendere Variante, aber der administrative Aufwand, der dabei entsteht, den können wir einfach nicht im operativen Tagesgeschäft auch noch dazu nehmen. Ja, dann ist natürlich auch mal die Frage, wie kommuniziert man einen Provisionsplan? Gerade jetzt so, ich meine, Ali, du kennst es ja auch, ne, oder Björn ja auch. Man am Ende hat einen Provisionsplan und auf einmal heißt es, ja, jetzt muss ein neuer her. Wie kommuniziere ich das eben dann an meine Mitarbeiter, eben auch an das Team? Und ich muss ja erstmal klar aufzeigen können, dass ich mich nicht verschlechtere oder dass ich durch den Personen nichts schlechter möchte. Und da gibt es auch bei Centify schon erste Möglichkeiten aufzuzeigen mit historischen Daten, zum Beispiel zwei Modelle, Modell 1 und Modell 2 mit historischen Daten. Was kommt bei Modell A rum, was kommt bei Modell B rum? Einfach dann auch in einem 101 oder eben in einem Team-Meeting klar aufzeigen zu können, nein, ihr verschlechtert euch nicht, sondern ihr holt sogar noch mehr raus für euch.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mal in einer Firma gearbeitet, deshalb finde ich das Thema so geil und deshalb schön, dass du da bist. Da will ich mal deine Meinung zu haben. Da haben wir irgendwann gesessen und die haben uns wirklich, also am Jahresanfang haben sie uns erzählt, dass unser Provisionsmodell, das ziehen wir jetzt mal durch. Das hat meistens, die Halbwertszeit dieser Aussage war so 3 Monate. Weil sie festgestellt haben, okay, das ist doch irgendwie alles doof und haben dann 3-monatlich irgendwie das Provisionsmodell geändert. Und irgendwie hattest du tatsächlich als Vertriebler immer das Gefühl, das wird immer schlechter für mich. Und dann irgendwann, und das werde ich nie vergessen, das war die grandioseste Idee von allen, hieß es, entwickelt doch mal eins von euch heraus. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben ein Konzept gebaut. Und zwar ein wirklich grandioses, wo das Unternehmen mehr Umsatz durchmacht, der Vertriebler mehr verdient, was transparenter ist und vor allen Dingen, und das war das Wichtigste, viel einfacher zu verstehen. Das haben wir präsentiert bei der Geschäftsleitung, inklusive Head of Sales und was weiß ich nicht, was allem. Und die haben sich das alle angeguckt und du hast genau gemerkt, die haben das gar nicht verstanden. Und das fand ich sehr frustrierend, weil ich da gesessen habe und wir alle eigentlich uns Gedanken gemacht haben, wie können wir ein Modell machen, von dem wir alle mehr haben, weil es einfach Anreize geschaffen hat für Vertriebler, mehr zu tun. Mhm. Was ja unterm Strich auch heißt, dass das Unternehmen mehr Umsatz macht. Mehr Umsatz bei uns hieß ergo mehr Gewinn. Und das haben die überhaupt nicht begriffen. Und wir haben da gesessen und haben uns angeguckt, lieber Fabian, du erinnerst dich, komisch, ne, dass der immer herhalten muss, der arme Kerl, aber er weiß, wovon ich rede. Und wir haben da gesessen und haben uns gedacht, was ist los? Warum wollen die das nicht? Trefft ihr oder stoßt ihr auch auf solche Dinge bei Unternehmen, dass wenn du kommst und ihnen eigentlich ein Modell präsentieren willst, wo du sagst, hey, das ist sinnvoller und du verdienst dadurch unterm Strich mehr, du machst mehr Umsatz, du machst mehr Gewinn als Unternehmen, deine Vertriebler sind motivierter, die haben mehr Bock und das Unternehmen trotzdem sagen,
Ich würde sagen, im größten Teil nein. Weil die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, oftmals auch sagen, sie finden es sehr erfrischend und wünschen sich auch gerade so ein Sparring, wenn sie so eine Lösung einführen, weil am Ende des Tages, und das kann ich jetzt auch mal so sagen, wir haben mittlerweile Insights von über 500 Unternehmen gewinnen können, wie die Provisionsmodelle aufbauen, strukturieren, was eben auch funktioniert. Und dahingehend haben wir natürlich deutlich mehr Datenpunkte als jetzt eine Person, die vielleicht zwei Stationen in ihrem Leben gemacht hat. Und daher sind sie auch mal gewillt, Feedback entgegenzunehmen. Was wir zum Beispiel auch machen ist, wir bieten sogar auch Commission-Workshops an, hatten jetzt auch gerade vor kurzem wieder einen Kunden, der gesagt hat, hey, ich habe ein Vertriebsteam, aktuell noch gar nicht so groß, 3 Leute, aber wir entwickeln uns gerade zum Beispiel von einer Dienstleistung hin zu einer SaaS-Lösung. Wie schaffen wir dafür eben einen vernünftigen Rahmen, um die Mitarbeiter zu motivieren, eben auch dann eine solche Lösung möglichst gut weiterhin an, auf den Markt zu bringen und auch an die entsprechenden Kunden weiter zu verkaufen. Deswegen muss ich sagen, dahingehend nein, aber Thema Provision ist immer ein Ego-Thema. Da geht es um Geld, da geht es um, ja, ich bestimme etwas, also irgendwo etwas Mächtiges, ich habe Macht, ich habe Kontrolle und dann auf einmal kommt jeder aus seiner Ecke und viele Köche verderben bekanntlich den Brei und zu häufig erlebt, dass großes Beispiel, Unternehmen, kann ich aus der Praxis sagen, Unternehmen, kennt ihr vielleicht alle, die irgendwie Sport machen, gibt ja so ein paar Anbieter da draußen, die das anbieten. Da war es eben so, viele verschiedene KPIs kommen auf den Tisch, weil eben jeder mit mixen möchte. Ne? Du hast dann CSM-Team, du hast dann Support, du hast Sales, du hast Marketing und auf einmal bist du als Seller vor der Herausforderung, 6 verschiedene KPIs zu managen. Ich meine, also ich will mal einen sehen, der 6 verschiedene Dinge im echten Leben managen kann, ohne dass eins hinten rüberfällt. Ne? Wie soll man das dann noch im beruflichen Kontext schaffen?
Da würde mein Freund jetzt sagen, hätte ich 4 Arme, würde ich im Zirkus arbeiten. Das muss ich gerade ein bisschen daran denken. Was ist denn das, oder wenn du so viele Insights hast, hast du schon mal auch ein Modell gesehen, wo du dir wirklich gedacht hast, so Leute, also jetzt mal wirklich, wie hat sich den Schwachsinn denn ausgedacht? Also was richtig Schlimmes, hast du sowas schon mal gesehen?
Ja. Also klassisches Beispiel wirklich ist, dass wenn zu viele KPIs einfach da sind, also maximum 3, was aber eigentlich auch schon viel ist. Als Vertriebsperson muss ich doch wissen, was ist denn die Kennziffer, die für mich relevant ist? Das ist doch in der Regel, ist es eine umsatzbasierte Kennziffer, ARR, MRR, Projektvolumen, was auch immer, oder aber eine profitabilitätsgetriebene Kennziffer, also irgendeine Gross-Margin, auf die ich incentiviert werde. Das sind eigentlich doch die 2 wesentlichen Punkte, die es da draußen gibt. Und dann kann man natürlich sagen, ich sage zum Beispiel, dass manche Deals extra viel wert sind. Deals, die dem Unternehmen auch langfristigen wirtschaftlichen Erfolg sichern, wie zum Beispiel ein Mehrjahresvertrag. Kann man noch sagen, alles klar, Mehrjahresverträge sind für uns wichtig, weil wir eben uns den Kunden langfristig auch sichern wollen und sagen, jeder, der zum Beispiel mindestens einen 2-Jahres-Vertrag abschließt, kriegt nochmal eine Bonuszahlung on top. So, das sind 2 Komponenten. Ne? Ich habe irgendwo eine Kennziffer, auf die ich mich konzentrieren kann und eben Mehrjahresverträge. That's it. Super simpel, super effektiv, würde ich sagen. Aber da draußen gibt's halt, ja, viele Personen, die das Rad auch immer versuchen, neu zu erfinden. Ich will nicht sagen, dass das jeder so ist, auf gar keinen Fall. Es gibt auch viele, die sagen, hey, super simpel muss es für mich sein. Und das ist auch oftmals der Schlüssel zum Erfolg. Schaff eben einen Rahmen, in dem jede Person, die im Vertrieb involviert ist, direkt versteht, was muss ich eigentlich tun, damit das Unternehmen erfolgreich wird und dass ich da auch möglichst viel bei rausbekomme.
Ich habe die Frage tatsächlich gestellt, weil ich habe, was das angeht, auch schon, also ich habe selber schon Sachen gehabt, wo ich dachte so, was geht hier ab? Also ich habe noch nie bin jetzt 6 Jahren im Sales, SDR, RI, also natürlich unterschiedliche Bonussysteme gehabt, auch jedes Quartal gewechselt teilweise. Ich habe noch nie eins gehabt, wo ich gedacht habe, das ist richtig gut und ich habe das Gefühl, ich kann daraus richtig viel gewinnen, das möchte ich dazu sagen. Zweitens habe ich auch noch nie eins in der Hand gehabt, was ich alleine verstanden habe. Ich musste immer einen Manager haben, der mir es erklärt. Und ich habe wirklich ein Provisionsmodell gehabt, wo es, weil du auch über vorhin gesprochen hast, wie man das kommuniziert, da gab es dann eine Session dazu, wie das, wie man das berechnet. Die ging 1 Stunde und ich habe trotzdem gedacht, Leute, ich brauche dafür einen Akademiker-Mathematikabschluss, um überhaupt zu verstehen, was ihr von mir wollt. Weil das, was du gerade gesagt hast mit Mehrjahresverträge oder vielleicht noch eine Funktionalität dazu zu machen, das sind ja einfache Dinge. Aber man kann das Ganze ja auch gerne noch overengineeren. Und zwar war das in dem Fall so, du hast, also erstmal wurdest du über- und unterproportional beteiligt. Ja, bis zu einem gewissen Prozentsatz von deinem Target wurdest du unterproportional und dann ab einem gewissen Punkt überproportional bezahlt. Das Ganze wurde dann aber eben durch diese ganzen anderen Faktoren noch verschlimmert, weil es wurden innerhalb dieses Prozentsatzes nochmal bestimmte Prozente errechnet durch Zusatzmodule, die dann wiederum etwas ergeben haben. Und ich bin dann irgendwann ausgestiegen. Ich habe gesagt, Leute, ich weiß gar nicht, was ich verkaufen soll, was überhaupt Sinn macht zu verkaufen, weil ich habe das Gefühl, selbst wenn ich alles verkaufe, mache ich trotzdem Minusgeschäft für mich. Und das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und da musste ich irgendwann auch Newbiz und Key Account machen. Übrigens auch, 2. Punkt. Es hat sich irgendwann für mich gelohnt, Key Account zu machen, anstatt Newbiz, weil das wurde viel, viel besser bezahlt vom Bonus her als Newbiz. Und da habe ich auch gedacht, Leute, hat sich das irgendeiner mal angeguckt?
Unterproportional bezahlt für gleich, also jetzt mal unter uns, wer denkt sich solch einen Schwachsinn aus? Ernsthaft? Weil der Umsatz ist ja der gleiche. Also, ne, ob ich jetzt schon über 80% bin oder unter 80%, warum bekomme ich dafür weniger Provision, als wenn ich drüber wäre? Was ein Irrsinn. Meiner Meinung nach, das ist übrigens Mitarbeiterverarsche. Ich sage das so, wie es ist. Das hat nichts mit irgendeinem Provisionsmodell zu tun, sondern das ist Mitarbeiterverarsche, weil, jetzt seien wir ehrlich, die meisten, die das machen, wissen sowieso, dass du nie mehr auf mehr als 80% kommst. Das heißt, sie müssen dir gar keine 100% Provision zahlen, sondern zahlen dir von den 80 sowieso nur 70 nochmal weg und schon sind sie da, wo sie hin müssen mit ihrem Gehalt und dein OTE ist in so weiter Ferne, dass du gar nicht weißt, wie du es erreichen sollst.
Ganz kurz hier einzuhaken, Leute, kleines Takeaway jetzt schon, wenn ihr euch auf einen Job bewerbt und ihr fragt nach Targets und nach der Commission und ihr seht dieses unterdynamische oder unterproportionale und überproportionale, da würde ich immer ab jetzt, früher wusste ich es auch nicht, ja, ich habe darunter gelitten, jetzt würde ich ein bisschen hellhörig werden und denken, kann das sein, dass ich vielleicht niemals auf überproportional komme, weil ich mein Ziel überhaupt nicht erreiche? Kleiner Indikator, kann man mal doppelt checken.
Genau. Und wer euch das sagen kann, übrigens ganz kurz, ist nicht nur der Alex mit seiner Software, sondern meistens auch Kollegen, die in irgendeiner Form schon da arbeiten. Und die sollten euch den besten Hinweis überhaupt geben können, wie oft sie denn über diese 80% kommen, am besten Fall, wie oft sie auf 100% kommen. Weil das ist ja eigentlich das Ziel. Oder Alex, stellt ihr auch fest, dass 80 das neue 100 ist?
Genau das, was du gerade als Tipp gegeben hast, Björn, das war genau das, was ich auch sagen wollte. Also Zielerreichung, muss man sagen, ist von Unternehmen zu Unternehmen immer unterschiedlich, aber man sieht ja super viele Reports, sei es nun von Salesforce oder anderen großen Unternehmen, die halt Reports veröffentlichen, wo halt drin steht, dass weniger Seller denn je überhaupt ihre Quote erreichen. Jetzt natürlich so, trau keinem Report, dessen Zahlen du nicht selbst gefälscht hast, ne? Aber am Ende des Tages wissen wir alle, wir haben es, glaube ich, jeder schon mal erlebt oder auch gesehen, links und rechts, ich sage jetzt mal, Erfolg im Sales ist nicht garantiert und gerade wenn man dann eben Ziele noch vor die Nase gesetzt bekommt, die einfach jenseits von Gut und Böse sind, das macht was mit einem.
Ja, voll. Und jetzt kommen wir auf das, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben. Jetzt wird es nämlich spannend. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass, also in meiner perfekten Sales-Welt, wenn ich einem Seller sage, das ist dein OTE, das erreichst du mit 100%, dann mache ich das, weil ich weiß, dass er nach einer gewissen Zeit diese 100% auch erreicht. So, das heißt also, ich habe, was wir nehmen dein Modell von vorhin, 50-50, machen es uns relativ einfach, 120k OTE, 60 fix, 60 Provi basiert. Warum zahle ich ihm nicht einfach gleich die 120, wenn ich doch eh weiß, dass mein Modell so gestrickt ist, dass er da hinkommt und verzichte auf Provision?
Das ist die Frage an mich, meinst du?
Einfach schon, also kenne ich die Frage von Björn schon, deswegen up to you.
Ist natürlich eine super gute Frage, muss ich zugeben. Am Ende des Tages ist es ja, glaube ich, immer, dass man sagen möchte, wie wir es auch im Sales haben, keine Leistung ohne Gegenleistung so ein bisschen, dass man sagt, man sieht die Performance und dann weiß man eben auch schon, was man dafür bekommt. Ja, eigentlich ein fairer Deal.
Ja, warte, ich werfe ein. Die Krankenschwester hat auch keine Provision und leistet auch für ihr Fixgehalt 100%. Ich weiß, es ist ein schlechter Vergleich, aber grundsätzlich schon. Ich finde, also nicht falsch verstehen, ich habe Bock auf diese Diskussion, weil ich finde einfach, dass wir haben eine Chance, wenn wir darüber diskutieren, was zu verändern im Mindset der Leute. Ja. Ich bin voll bei dir, dass wir brauchen nicht darüber reden. Wir Seller sind alle getrieben, mehr zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist eine der Hauptmotivationen für viele Menschen, die Sales machen. Aber jetzt kommt mein Aber. Warum fange ich denn nicht dann erst an, ab Overperformance nochmal zusätzlich zu provisionieren? Als Gedankenmodell. Wenn ich eh weiß, okay, ich bringe meine Leute, also jetzt mal ganz aus Erfahrung, wir haben das ja zum Beispiel auch so, du hast es ja häufig, wenn Leute neu anfangen, dann hast du in der ersten Zeit einfach mal eine garantierte Provi oben mit drauf, weil du genau weißt, die haben Einarbeitungsphase und so weiter und so fort. Das heißt, im besten Fall sind die ja dann irgendwann an diesem Punkt, wo du weißt, okay, die gehen mit 100% raus. Ich behaupte ganz ketzerisch, die das nicht machen, wissen, dass sowieso die 100% nicht erreicht werden.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt, und der beim Thema Sales generell aufkommt, ist, das ist kein Job für jede Person dort draußen. Ne? Genauso würde ich auch sagen, eine Krankenschwester oder ne, also jetzt Hebamme, was auch immer, Krankenschwester ist auch kein Job für jedermann da draußen. Aber es ist ja natürlich auch so, dass wir im Sales, gerade wenn wir uns in der Kaltakquise bewegen, man hört so häufig Nein, man wird angeschrien, auch alles schon erlebt, weil es gibt unterschiedliche Personentypen da draußen, dass man das irgendwo auch nachher als Art von Schmerzensgeld betrachten kann.
Aber das nehme ich doch lieber fix, als dass ich dafür dann auch noch, womöglich, pass auf, jetzt auch noch einen variablen Anteil habe, den ich mir erarbeiten muss. Das heißt also zusätzlich dafür, dass ich jeden Tag auf die Fresse kriege verbal, habe ich auch noch, dass ich, wenn ich einen scheiß Monat habe, weil ich scheiß Leads bekommen habe, weil meine Datenqualität schlecht war, also Dinge, auf die ich vielleicht nicht mal Einfluss habe, die muss ich mit verarbeiten und die sorgen dafür, dass ich gar keine Chance habe, mein Ziel zu erreichen.
Ja, ja.
Das ist für mich dieser Punkt. Deshalb ist für mich eigentlich immer, also ich habe schon Bock auf Provi im Sales, nicht falsch verstehen. Ich glaube, da ist bei dem einen oder anderen vielleicht in den letzten Monaten mal ein falscher Eindruck entstanden. Ich habe aber Bock auf Provi als Belohnung für Overperformance. Darauf habe ich Bock, weil im Endeffekt, wenn ich jemanden einstelle, also wir haben ja zwei Varianten, entweder ich stelle jemanden ein und bezahle für Zeit oder ich bezahle ihn für Ergebnis. Ich glaube, wagen zu behaupten, im Sales, eigentlich zahlen wir für Ergebnis, auch wenn wir oftmals auch noch für Zeit, also ne, wenn wir dann kommen und sagen, du musst aber noch und was weiß ich nicht, was alles. Aber der Grundgedanke dahinter ist, wir zahlen für Ergebnis im Sales. Das heißt also, wenn der Alex bei mir anfängt als Sales, rein theoretisch wäre es doch nur fair, wenn ich ihm sage, Alex, du kannst bei mir 100k verdienen, die hast du fix, dafür erwarte ich von dir 1,2 Millionen Umsatz, ab 1,2 Millionen und 1 Euro gibt's noch mal was obendrauf.
Meinst du, dass das ein Modell ist, was für jede Person da draußen passt? Oder meinst du, es gibt auch Personen da draußen, die sagen, die brauchen einfach auch ein bisschen mehr Führung?
Ja, ich bin dabei bei der Führung auf jeden Fall. Die Frage ist halt, jetzt kommen wir wieder noch auf einen anderen Punkt. Ich weiß auch schon, worauf du hinaus willst. Ja, natürlich. Der Fakt ist ja aber der, das ist ja meine Aufgabe als Führungskraft, ist ja dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter so gut werden, dass sie immer Minimum ihre 100% erreichen, wenn nicht sogar overperformen. Das ist eigentlich mein Ziel.
Ja.
Und jetzt kommen wir auf mein Lieblingsthema Company Culture. Wenn es von der Firma halt aber gar nicht gewollt ist, dass meine Seller auf 100% kommen, weil dann müsste ich sie ja auch entsprechend verprovisionieren und meine Provisionsmodell läuft ja so, wie Aileen vorhin erzählt hat, unter 80% gibt es nur 30% Provision oder 40, 50, 60, 70 und keine 100 auf den Umsatz drauf zum Beispiel, dann ist das ja gewollt alles. Also das zeigt ja, ne, dass Ziele bewusst so hochgesetzt sind, dass all diese ganzen Dinge, das ganze Modell ist ja so gebaut, dass ich meinen Seller verarsche.
Oder es ist Unwissenheit, das kann natürlich auch noch dazu kommen.
Boah, ich Boah, nein, das macht keiner aus Unwissenheit, das ist gewollt. Bei aller Liebe. Ich weiß schon, was du meinst, aber das macht keiner aus Unwissenheit. Selbst jemand, der jetzt neu startet, ein Startup. Warte, ja, aber selbst jemand, der jetzt ein Startup gründet, ganz ehrlich, wenn der im SaaS-Bereich unterwegs ist, der ist in der gleichen Bubble wie wir drei. Der ist den ganzen Tag vollgeballert mit irgendwelchen Geschichten zum Thema Vision und was weiß ich nicht, was alles. Im besten Fall hört er regelmäßig bei uns im Podcast rein und denkt sich, komm, ist egal, ich zahle den allen fix um. Aber, weißt du, also Unwissenheit, ja, jein, ich bin da ein bisschen mit dabei. Das wäre schlimm, aber auf der anderen Seite wäre es schlimm, weil dann hat er einen schlechten Berater, muss man halt auch mal ehrlicherweise sagen. Und da sehe ich übrigens euch voll drin. Wenn du solche Leute hast, den musst du ja einfach auch mal, muss ja hingehen und muss sagen, ey, ich zeig dir mal, wie du auch vernünftiges Provisionsmodell aufbauen kannst, solche Geschichten. Also ich habe da echt Bauchschmerzen mit, weil ich so oft dieses Gefühl habe, das ist alles Absicht. Und je größer das Unternehmen ist, umso mehr Absicht steckt dahinter.
Jetzt kommt Werbung. Du willst im B2B-Marketing nicht länger im Dunkeln tappen? Dann ist Dealfront dein neuer bester Freund. Dealfront ist die Go-to-Market-Plattform für Europa, die dir hilft, genau die Unternehmen zu erreichen, die zu deinem Idealprofil passen. Mit Tools wie Leadfeeder identifizierst du, welche Firmen deine Webseite besuchen. Und mit Promote schaltest du gezielte B2B-Display-Ads direkt auf die IP-Adressen deiner Wunschkunden. Ganz ohne Cookies und sogar im Homeoffice. Ob Lead-Generierung, Sales-Intelligence oder datenschutzkonformes Targeting. Dealfront liefert dir alles aus einer Hand. DSGVO-konform und speziell für den europäischen Markt entwickelt. Mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Dealfront und wir bei Ungefiltert tun das auch. Den Link zu Dealfront findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Community belehrt mich eines Besseren.
Ich habe tatsächlich mal kurz drei kleine Gedanken dazu. Das erste, ja, es ist die Möglichkeit, dass das berechnet ist vom Unternehmen. Sie spekulieren darauf, ist natürlich ein Kostenfaktor, den sie einsparen, definitiv. Zweite Idee, die ich habe, ist, dass es einen kleinen psychologischen Ansatz hat, weil es gibt ja, ist ja bewiesen, wenn ich für etwas bezahle, also wenn ich für etwas bezahle als Mensch, dann nutze ich das beispielsweise auch eher, als wenn ich es umsonst bekomme. Das bedeutet in der Umkehrlogik hier, wenn ich schon bezahlt bin für etwas, was ich noch gar nicht irgendwie erbracht habe, bin ich vielleicht nicht so gewillt, es richtig zu erbringen, also mich reinzuhängen. Mhm. Dritter Gedanke ist ein kompetitiver Gedanke, und zwar intern. Denn Sales-Leute sollen ja eigentlich gegenseitig immer in Konkurrenz stehen, auch wenn wir dann immer so tun, als sollen wir es gar nicht sein. Aber eigentlich sind wir es ja. Und das bedeutet, ich weiß ja, wenn jemand anderes auf Überperformance kommt, der kriegt jetzt richtig Kohle. Ich weiß, dass der neben mir, der vielleicht nur auf 60% kommt, der wird nicht so viel Kohle machen. Und dass da quasi diese Genugtuung schon auch so ein bisschen ist, ich habe nicht nur mehr geschafft an Umsatz, sondern ich kriege auch richtig viel Geld. Würden alle gleich bezahlt werden, egal erstmal, wie gut die Performance am Ende auch wirklich ist, ist dieses Gefühl ja weg. Weil der eine hat wirklich mehr gemacht oder hat gefühlt auch mehr gemacht. Das ist ja auch ein subjektiver Eindruck. Und das spiegelt sich aber erstmal nicht wieder. Na klar, ab einem gewissen Punkt der Überperformance, wenn wir das mitberechnen, was du gesagt hast, Björn. Aber halt nicht erstmal in dieser Unterperformance, sag ich mal. Das sind so drei Ideen, die ich gerade dazu habe, oder die mir gerade dazu eingefallen sind.
Okay, nur ein Gedanke, Alex, und dann will ich deine Meinung dazu haben. Könnt ihr euch an die Schulzeit erinnern? Es gab so Menschen, die sind da durchmarschiert und haben nicht viel getan und haben trotzdem einen Einserschnitt gehabt. Und dann gab es Menschen, die mussten für einen Zweier- oder Dreierschnitt sich richtig krumm machen und mussten dafür richtig viel arbeiten. Ist es zu hart, wenn ich sage, that's life? Weil es rein theoretisch ist das ja adaptierbar auf das, was wir machen. Und es ist ja auch adaptierbar auf jeden anderen Beruf einfach generell. So. Also mal völlig wertfrei davon, ne, ob wir das im Sales machen oder ob das jemand macht, der halt einfach nur ein Fixgehalt bekommt, wo alle das Gleiche bekommen. Was ja übrigens auch nicht passiert, weil dann ist der eine 10 Jahre da, der andere ist 15 Jahre da. Einer fängt neu an, der konnte gut verhandeln und hat auf einmal schon viel mehr, als die 10 Jahre da sind. All dieser ganze Irrsinn. Es geht nicht darum, dass ich einen Sozialismus im Sales einführen will. Nicht falsch verstehen. Aber ich habe so viele Dinge, wo ich mir denke, so, das ist ja... Und können wir, Alex, das, was du eben sagtest, Führung finde ich ganz wichtig in dem Punkt. Können wir überhaupt so weit beeinflussen?
Ich denke, und das ist, denke ich, auch das, warum ich, wo ich das mit dem Thema für den heutigen Podcast verbinde, das versteckte Potenzial in Provision ist eben, man hat durch die Provisionierung, und das ist eben auch ich sage jetzt mal, ein gelebter Prozess ist in der Welt und im Berufsalltag, hat man die Möglichkeit, wenn man eben weiß, wie man es gezielt einsetzt, auch eine Sales-Organisation zu steuern. Wir wissen alle, wenn es jetzt irgendwie noch ein kleines Team ist, ist das immer noch sehr gut, wenn man im persönlichen Austausch ist. Aber stellt man sich jetzt mal ein Team vor von 100 Leuten, da ist man dann nicht mehr ganz so eng dran. Und dann muss man eben auch Werkzeuge haben, Mittel haben, um eine Sales-Organisation in die richtige Richtung zu lenken. Gegebenenfalls aber auch genauso noch Dinge zu testen. Mir kam eben gerade auch ein spannender Gedanke zu dem Schulbeispiel, Björn. Ich habe das Beispiel auf jeden Fall nachvollziehen können, weiß aber auch, es gab zum Beispiel manche Kameraden oder manche Schulfreunde, die haben von ihren Eltern Geld dafür bekommen, wenn sie eine 1 oder eine 2 oder teilweise auch eine 3 bekommen haben.
Das sind übrigens wahrscheinlich die jetzt im Sales sind. Nein, Quatsch. So, ich bin da voll bei dir. Ganz ehrlich, Belohnungsprinzip, müssen wir nicht drüber reden. Ich habe Erzieher gelernt. Belohnungsprinzip funktioniert immer. Punkt. Aus damit. Ist auch völlig legitim und völlig in Ordnung. Darum geht's, glaube ich, auch gar nicht. Was ich halt wirklich, wirklich problematisch finde, ist diese Geschichte zu überlegen, wenn ich das machen will, und das hattest du ganz richtig gesagt am Anfang, dann geht's ja hauptsächlich, also für mich ist Profi voll Motivationsthema. Bin ich total dabei. Was ich hinterfrage bewusst ist dieser anfängliche Punkt. Mit welchem Gedanken gehe ich als Unternehmen da rein? Der Seller ist ja immer eigentlich die ärmste Sau, der kriegt ein Provisionsmodell vorgelegt und muss damit leben in irgendeiner Form, weil du kannst es ja gar nicht beeinflussen.
Du darfst doch unterschreiben.
Genau, was ich vielleicht beeinflussen kann, ist mein Grundgehalt, weil ich sage irgendwie so, nee, für 60 meine ich, ich würde schon meine 72 haben. Wenn du gut bist, kriegst du die vielleicht auch. Und jetzt wird aber ja, jetzt kommt ja dann der ganz entscheidende Punkt. Jetzt, glaube ich, wird's spannend. Jetzt stell dir mal vor, du hast zwei Leute, die machen das Gleiche. Der eine hat 60 verhandelt, der andere 72. Unterm Strich haben sie beide ein OTE von 120. Dann kommt ja schon das, was du gerade eben schon am Anfang sagtest. Das heißt, die werden ja unterschiedlich verprovisioniert. Zwangsweise, natürlich. Weil der eine kriegt ein bisschen mehr Prozente, der andere kriegt ein bisschen weniger. Das kriege ich doch gar nicht mehr ausgerechnet als Unternehmen sauber, oder? Und das kriege ich doch auch eigentlich gar nicht richtig dargestellt.
Das ist genau die Hürde, die viele Unternehmen auch haben, dass sie sagen, und das ist ja auch etwas, was ich auch immer mehr sehe, gerade auch bei Unternehmen, die auch sehr also personenorientiert sind, die sich auch an die Person richten. Beispiel Unternehmen aus Osnabrück, glaube ich, gar nicht so groß, haben, glaube ich, 5 Leute im Sales, sind auch in den USA unterwegs und haben dann zum Beispiel Personen, die sind Familienväter. Die sagen zum Beispiel, alles klar, für mich ist wichtig, eine höhere Fixkomponente zu haben.
Klar.
Wenn ich mehr Sicherheit habe für meine Familie. Dann hast du den Kollegen in den USA, der sagt, let's go.
Gib mir 10% fix, der Rest Profi ungedeckelt.
Genau, also wir haben zum Beispiel das so auch bei sich aufgebaut, dass sie sagen, sie haben unterschiedliche Provisionsmodelle einfach passend zur Lebenssituation der jeweiligen Person. Und wenn du nachher schon so individuell agierst, dann braucht man sich vormachen, je mehr verschiedene Dinge vorliegen, desto komplexer wird es nachher in der Administration.
Bei 5 Leuten easy, ich glaube, stell dir das mal mit 100 Leuten vor, in unterschiedlichen Märkten, mit unterschiedlichen Währungen, was Aileen am Anfang gesagt hatte noch dabei, da hast du ja komplett verloren, oder?
Genau, unterschiedliche Währungen, da hast du unterschiedliche Produkte, Dann hast du auch unterschiedliche Sales Cycle.
Cool, und dann geh mal raus, wenn jemand kommt und fragt, wie ist denn bei euch eigentlich die Provision? Und der eine sagt A, der andere sagt B und der letzte sagt Y.
Und dann kommt's, was auch häufiger schon vorgekommen ist, hatte ich gerade neulich erst gehört, da hatte ich eine Nachricht bekommen auf LinkedIn, da hat jemand erzählt, dass eine Bekannte von ihm das Unternehmen verlassen hat, weil sie einfach nicht durch die Provision durchgestiegen ist und hat das dann irgendwie 3-mal die Hand gehoben und da ist nichts passiert, weil konnten die gar nicht. So, und dann hörst du natürlich auch von dem CFO, mit dem ich neulich gesprochen habe, wir mussten 2 Leute kündigen, aber wir wussten gar nicht. Oder HR musste dann eben sagen, dass das auch der Provisionsanspruch gegen uns ist, weil der hat natürlich einen Provisionsanspruch, wenn die Person gekündigt wird. Ja, wie ermittelt man das jetzt?
Ja, voll. Super schwierig. Vor allen Dingen auch im Nachgang, ne? Je nachdem, wie die Arbeitsverträge aussehen. Das ist
doch ein bisschen Unwissenheit, die da mit reinspielt. Zumindest was die Konsequenzen angeht. Was ich gerade so ein bisschen auch mitnehme und weil ja auf LinkedIn, ich weiß nicht, Alex, ob du das auch gesehen hast, aber es geht ja gerade auch viel um Gehaltstransparenz, ne? Ja. Vor allen Dingen durch Ruven und Lea. und dann der Robin und dann gibt es noch andere. Es gibt auch laufend das Thema natürlich, dass Sales-Leute viel zu viel verdienen und viel zu viel verlangen. Und wenn man das aber mal vielleicht mal ein bisschen auch hinterfragt und sagt, hey, ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, ich hab die Vorstellung, dass ich 100.000 verdiene, dann gibt es ja immer noch einen OTI mit drauf. Das heißt, in der Variante würde ich sagen, ich möchte 200, ne? 50-50, so. Jetzt ist es aber so, und dann denkt jeder, das ist ja super viel Geld, ist es auch, wenn ich das so erreichen würde. Jetzt sehen wir aber gerade in der Realität, dass Bonus nicht immer so einfach zu erreichen ist. Das heißt, dass ich eigentlich mit dem höheren Fixum, was ich haben möchte, eine gewisse Sicherheit mit einem versuche reinzuholen, weil ich davon ausgehe, dass ich diese anderen 100 nicht bekommen werde. Das heißt, unterm Strich, Seller nicht ganz so viel verdienen, wie viele das da draußen dann auch manchmal annehmen. Das meine ich damit. Wir verdienen immer noch super viel. Sind die Krankenschwestern unterbezahlt? Ja. Sollen wir jetzt weniger verdienen? Meiner Meinung nach nein. Sollen eine Krankenschwester mehr verdienen? Ja. Ich glaube, das ist eine andere Thematik. Ne? Braucht man nicht immer hier mit Gegenbewegung kommen. Aber ich finde, da sieht man gerade in diesem Provisionsmodell, dass das sieht schön auf dem Papier aus. Das hat aber mit der Realität ganz oft nichts zu tun. Und ja, man sollte Kollegen fragen, am besten auch noch besser Ex-Mitarbeitende mal fragen, weil Leute, es gibt auch Leute, die lügen. Und ich habe das zuhauf schon gesehen draußen, wo Leute gesagt haben, ich habe alles gemacht in einem Interview, was man machen muss. Komme ich auf meine Ziele? Recruiter haben gesagt, ja. Mein Sales Manager gesagt, meine Kollegen haben gesagt, ja. Ich habe Ex-Mitarbeiter gefragt und gesagt, nee, nicht im Leben nicht. So, also ne, man, auch hier, das sieht auf dem Papier toll aus, hat aber mit der Realität oft nichts zu tun. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass Leute sich deswegen versuchen, das Fixgehalt ein bisschen mehr zu sichern, weil wahrscheinlich die Provision nicht kommt. Und du hast vorhin auch schon gesagt, Alex, ist ein harter Job. Du kriegst so oft auf die Fresse. Ich finde, da ist auch Geld. Wir brauchen nicht darüber reden, dass es wirklich Dimensionen gibt, die absolut utopisch und bescheuert sind. Ne? Aber dass es gewisse Dimensionen auch gibt, wo ich sage, ja, die verdienen mehr. Aber Leute, die kriegen auch jeden Tag, werden die am Telefon angeschrieben. Wisst ihr das eigentlich?
Bisschen, ich vergleiche das immer ein bisschen mit, man ist halt die erste Person, die angesprochen wird, und man ist immer quasi der Kontakt zum Kunden. Dann gibt es natürlich Personen im Backoffice, die sind super wichtig. Ohne die wird auch nichts funktionieren, aber das sind oftmals nicht die Personen, die angeschrien werden, etc. Und wenn man auch mal Gehälter, und das ist eine Perspektive, wie du schon gesagt hast, es gibt da draußen Personengruppen, also zum Beispiel die Eltern meiner Freundin, die sind Köche im Altersheim, brauchen wir nicht vormachen, dass die unterbezahlt sind, gar keine Frage. Ja. Da geht es uns schon sehr löblich, aber man muss auch sagen, zum Beispiel ja auch Tech-Jobs heutzutage, Developer. Ich kenne da draußen Developer, ja, die machen easy ihre 180.000. Müssen nicht einmal mit einem Menschen reden, sind dafür aber in dem, was sie machen, auch sehr gut. Und ich glaube, man muss das immer ins Verhältnis setzen. Ich glaube, klar, wir sind privilegiert, aber nichtsdestotrotz ist es schon auch immer etwas, was natürlich motivierend sein muss, gerade im Sales immer jeden Tag rauszugehen, den Hörer in die Hand zu nehmen, und teilweise eben dann auch zu erleben, dass man angeschrien wird.
Ja. Also Leute, für alle, die noch zuhören, Provision, ja, auch Björn ist für Provision, ja, und auch wenn wir hier gerade eine anregende Diskussion haben und Dinge hinterfragen, trotzdem möchte Björn das Provisionsmodell nicht stürzen, er möchte es einfach nur einfach haben. Alex, es geht ja um das Potenzial von Provision. Jetzt hast du gesagt, Führung ist ein Potenzial. Was sind denn noch so andere Potenziale, die du in dem Thema Provision siehst?
Ich würde sagen, ein Thema ist auch noch das Thema Cashflow-Optimierung, gerade jetzt aus Finanzbrille. Also wir merken häufig, Entscheidungsträger bei uns sind entweder die Personen, die nachher ein Sales-Budget verantworten, manchmal auch noch ein Operations-Budget, kommt immer darauf an. Aber in sehr häufigen Fällen sind die CFOs die Entscheidungsträger. Und ich sehe auch gerade bei größeren Unternehmen, teilweise auch Konzernen, dass der CFO da immer einen Blick mit drauf hat, weil das natürlich auch Cashflow beeinträchtigen kann. Ich hatte gerade vor kurzem einen Podcast mit der lieben Sarah Johinsen, da spoilere ich schon mal ein bisschen. Da ging es auch darum, dass einfach ein Provisionsmodell aufgerufen worden ist, wo der Vertriebler erst mit Zahlung des Kunden Geld gesehen hat.
Bei uns auch so.
Das kann gut sein, wenn eben der Sales Cycle recht kurz ist oder auch die Bezahlung relativ schnell erfolgt. Aber in dem Fall war es so, dass teilweise dann eben bis zu 4 Monate darauf gewartet werden müsste, bis gezahlt wird. Weil dann hast du vielleicht auch Unternehmen, die haben dann bestimmte Zahlungsziele. Und das ist natürlich massiv demotivierend für die Vertriebler. Also ich will nicht sagen, dass es per se schlecht ist, gar kein Fall. Man muss halt eben bestimmte Faktoren berücksichtigen. Natürlich ist es so, wenn der Kunde gezahlt hat, ist es optimal, weil dann hat man möglichst viel aus seinem Cashflow gemacht als CFO. Aber es gibt halt eben auch viele Fälle, wo das einfach gar nicht in der Praxis Anwendung findet, gar nicht so gelebt werden kann. Da muss man eben eine Möglichkeit finden, oder es gibt auch viele Möglichkeiten, dass man sagt zum Beispiel 50% bei Closing, also bei Unterschrift des Vertrages, und 50% bei Auszahlung. Dann ist es aber nicht so, dass der Vertriebler eine Durchstrecke erstmal durchleben muss, bis er dann halt überhaupt was von seiner Provision sieht.
Ja, bin ich voll dabei. Finde ich auch, also ich bin dabei, ich finde das einen guten Ansatz. Ich glaube, es ist auch fair. Wir haben bei uns 10 Tage Zahlungsziel und dementsprechend fällt es eh in den Nachmonat, spätestens einen Monat danach hast du deine Provi. Ich finde, das ist halt, aber da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das ist was, wo man wirklich drauf achten muss, dass einfach, wenn das gekoppelt ist, dann muss es an ein schnelles Zahlungsgekoppelt sein, weil es ist dem Vertriebler gegenüber unfair. Wer weiß, wie lange der für so einen Deal gebraucht hat, wie viel Zeit und Arbeit du da reingesteckt hast, und dementsprechend finde ich, ist es nur fair, das sofort zu verprovisionieren.
Und gerade in dem Fall war es zum Beispiel auch die Regierung, die Kunde war. Also wie...
Die brauchen die am längsten, um zu bezahlen, oder?
Ja, wie wahrscheinlich ist es bitte da, dass eine Zahlung ausfällt?
Ausfallen nicht, aber kann ich dir sagen, aus Erfahrung, sie hat die längsten Zahlungsziele von allen.
Genau, aber die Zahlung ist ja, sagen wir mal, 99,9% gesichert.
Ja, das stimmt. Ja, aber was ein Wahnsinn, oder? Das stimmt. Hast du noch mehr Sachen, wo du sagst, okay, Cashflow kann ich zumindest insofern verstehen. Was sagst du bei Cashflow, wenn ich quartalsweise Provisionen auszahle? Jetzt ganz spitz gesagt, das heißt, das Unternehmen arbeitet 3 Monate mit meiner Provi. Ich habe jetzt die Sellerbrille gerade auf.
Ja, hängt immer, würde ich sagen, von verschiedenen Faktoren ab, Sales Cycle etc. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, je schneller der Vertriebler Geld sieht, desto besser, einfach für die Motivation. Aber ich würde sagen, monatlich und quartärlich ergibt auf jeden Fall Sinn und sind auch gelebte Modelle in der Praxis, die ich als sinnvoll achte.
Okay, könnt ihr das beziffern, wie viel, also gibt es irgendwie eine Gegenüberstellung, wie viele machen monatlich, also prozentual, ist mehr monatlich, ist mehr quartalsweise, gibt es da irgendwie eine Übersicht, habt ihr da was?
Das hängt immer so ein bisschen vom Sales Cycle ab und man muss auch sagen, von der Position. SDRs zum Beispiel bekommen in der Regel häufig monatliche Auszahlungen, weil die darauf incentiviert werden, möglichst viele Termine zu legen. Und wir wissen es, glaube ich, alle, SDR wird oftmals als Einstiegsjob deklariert, was ich meiner Meinung nach immer noch als anders erachte, weil gerade ein Enterprise-SDR, der muss einfach ein gewisses Skillset mitbringen. Und das ist dann schon lange kein Einstieg mehr. Diese Leute zu finden und zu halten, ist eine ganz andere Herausforderung. Aber wie gesagt, da sehe ich monatlich und bei den AEs sehe ich dann häufiger eher quartärlich. Also so kann man, glaube ich, clustern. Genaue Zahlen müsste ich jetzt in meine ganzen Analysen schauen und mal auswerten, aber wäre auf jeden Fall mal eine spannende Aufgabe, die ich mal machen kann, wenn ich mal ein bisschen Ruhe finde.
Gute Vorlage für einen LinkedIn-Beitrag.
Ja. Ich habe als AE tatsächlich eine 2:1 Ratio. Also ich habe 2-mal quartalsweise gehabt und ich habe 1-mal auch monatliche Auszahlung gehabt. Ich glaube aber, quartalsweise ist auch eher die gängigere, der gängigere Ansatz. Wenn ich so mit anderen Leuten aus dem Sales spreche, glaube ich, sind die meisten auf Quartal.
Ja, ich find's auch teilweise schwierig, monatlich auszuzahlen bei AEs, wenn eben der Sales Cycle 3 Monate plus ist. Weil am Ende des Tages gibt ja Unternehmen, die sagen noch, du hast eine Mindestanforderung, also einen Cliff. Du musst mindestens 50% erreichen, sonst hast du gar keinen Anspruch auf Provision. Also gibt es ja alles. Und gerade auch, muss man sagen, bei den Unternehmen, bei denen das vorkommt, sind oftmals die Unternehmen, die Geld eingesammelt haben von Kapitalgebern und eben da einen gewissen steilen Wachstumsplan hinlegen müssen, was natürlich einfach Druck auch auf den Kessel hat, ne, auf die Sales-Organisation. Aber ich würde sagen, in der Regel ist es so, dass quartärlich einfach bei den AEs auch einfach dazu führt, dass man einfach keinen Deal auch beschleunigt aus den falschen Gründen.
Ja, das stimmt. Wir müssen trotzdem nochmal auf das kommen, was du gerade eben sagtest. Das Cliff. Mhm. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich das höre. Ich glaube, wahrscheinlich bei dir selber auch, weil für mich ist das ist für mich halt wirklich der aktivste Beschiss von allem, weil ich will, dass jemand motiviert ist, das zu tun, dann gibt es Umstände, die ich vielleicht, die auch der Mitarbeiter gar nicht beeinflussen kann. Und trotzdem hat er alles getan, was geht, und hat nur 50% seines Ziels erreicht. Er hat aber eigentlich damit trotzdem mehr gemacht als das, was er, im besten Fall hat er mehr gemacht als das, was er kostet. Ansonsten muss ich mich als Unternehmen fragen, ob meine Kalkulation noch gut ist oder nicht. Das heißt also, rein theoretisch habe ich trotzdem Gewinn gemacht. Mit welcher Begründung bezahle ich dem keine Provision? Also Leute, nur mal so nebenbei draußen, ne? Sollte irgendjemand hören, dass es das gibt, dann kann ich euch als Führungskraft nur eins sagen, sucht euch einen anderen Job oder bitte einen anderen Arbeitgeber. Sorry, ganz ehrlich, Leute da draußen, jeder, der das macht, wundert ihr euch über beschissene Kununu-Bewertungen? Wundert ihr euch darüber, dass bei Great Place to Work nichts Vernünftiges über euch steht? Ich mich nicht.
Also ich kann sagen, ich habe nach dem Studium, habe ich einfach Bewerbungsprozesse mitgemacht. Ich wollte ja nie im Sales landen, habe aber alles mitgenommen, was reinging, einfach nur um Bewerbung zu üben. Und darunter war tatsächlich auch eine Salesstelle, die haben Personalvermittlung gemacht. Ja? Und da war das Modell, ich meine, ich hatte da noch nicht viel Ahnung von Sales, wie gesagt, total jungfräulich, aber ich habe verstanden, dass das irgendwie bescheuert ist. Du hast dein Gehalt bekommen und dann gab es auch ein Bonussystem dahinter. Keine Ahnung, wie das jetzt aussah. Aber es gab eine Sache und zwar, wenn du Bonus gemacht hast, wurde dir dein Gehalt wieder abgezogen. Also dein Gehalt war eigentlich nur eine Vorauszahlung für den Fall, dass du keinen Bonus machst, damit du nicht leer ausgehst mit 0 Euro. Und wenn du Bonus gemacht hast, wurde dir dein Gehalt wieder abgezogen, dass du dich also quasi selber finanzierst. Und da saß ich so und dachte mir so, also, nee, das hört sich irgendwie nicht gut an. Ich bin nicht da gelandet, wie man sehen und hören kann, aber das war das Krasseste, was ich gehört habe.
Zwei sprachlose Vertriebler, würde ich sagen, rechts und links von dir.
Ich denke mir dann auch immer, also, wie du schon gerade gesagt hast, Björn, und das ist ja auch etwas, was glaube ich, da gar nicht berücksichtigt worden ist. Wenn ich Personal einstelle, dann habe ich doch Zeit investiert, Ressourcen allokiert dafür, dass ich eine Person finde, die optimal zu meinem Unternehmen passt. Und die möchte ich doch auch im besten Fall möglichst lange halten. Die möchte ich fördern. Die möchte ich weiterentwickeln. Aber mit solchen, ich sage jetzt mal, Zuckerbrot- und Peitsche-Aktionen bewirke ich doch genau das Gegenteil.
Ja, voll.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein bisschen, also damit sowieso, ist jetzt zum Glück kein Modell, was mir nochmal unter die Augen gekommen ist, aber wenn ich mir so aktuell auch ein bisschen angucke, was auf LinkedIn abgeht und so und in den Communities, in denen wir unterwegs sind, Björn, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Seller nicht unbedingt eingestellt werden, weil sie der beste Fit fürs Unternehmen sind und ich will sie weiterentwickeln, sondern es geht darum, diese Kuh zu melken, bis sie tot umfällt und dann the next one. Ist denen auch egal, dass das Geld kostet. Da können wir über Onboarding, Offboarding-Kosten und was weiß ich nicht alles sprechen. Ich habe echt nicht bei allen, aber ich habe echt Gefühl, dass da draußen eine ganze Menge abgeht in Form von, das muss kein Longfit sein. Der soll einfach nur oder die soll einfach nur ganz kurzfristig Kohle reinholen und danach ist mir egal was.
Vor allem im SDA-Umfeld. Also da würde ich sagen, da rechnet man, glaube ich, damit, wenn der ein Jahr macht, dann ist das schon gut. Aber wenn er irgendwie 8 Monate da ist, damit haben wir gerechnet. Noch an Praktiken, dass dann irgendwelche Probezeiten verlängert werden, weil was heißt dann irgendwie Leistung nicht abgerufen und. Ja, alles schon mitbekommen.
Mir hat sich ein Beispiel aus dem letzten Jahr echt eingebrannt, als wir mal saßen zusammen mit mehreren Sellern und jemand ganz stolz erzählte, dass sie 500 geheiert haben und davon noch 300 da sind. Und ich muss einfach gestehen, das ist so tief drin, weil ich das immer noch im Nachhinein, ja, ich sag's jetzt einfach mal, sowas von menschenverachtend finde, dass ich, weil das zeigt genau das, was Aileen gerade sagt. Das heißt, es geht gar nicht mehr um Menschen. Ich habe gestern Abend mit 4 Sales-Freunden zusammengesessen und wir haben genau über dieses Thema gesprochen. Es geht gar nicht mehr um den Menschen, der da sitzt, sondern es geht nur noch um einen Seat. Und du bist gar nicht mehr Alexander, du bist gar nicht mehr Aileen, du bist gar nicht mehr Björn, sondern du bist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und ob Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 irgendwann noch da sind oder nicht, ist wurscht, weil irgendwann ist Nummer 500, 501, 502, 503 da und das ist egal. Und das ist halt was. Und jetzt kommen wir eigentlich auf das Grundthema wieder zurück und deshalb, ich finde dieses Thema einfach grandios und deshalb, ich weiß, dass viele sich gedacht haben, das könnte spannend werden. Ich finde einfach, das ist tatsächlich wirklich auch echt gekoppelt an eine riesen Mindset-Geschichte in Unternehmen, was das Thema Provision angeht. Und deshalb ist für mich das, was du gesagt hast, einfach auch diesen Gedankensprung. Wie mache ich das eigentlich? Wie bilde ich das sauber ab? Wie belohne ich sauber? Wie belohne ich Überperformance eigentlich sauber? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also ne, bei uns zum Beispiel damals war das Ding dann, wenn du überperformst, ja, kriegst du weniger Provision drüber. Und du sitzt dann und denkst, was prozentual weniger? Warum? So, und dann sitzt du da und denkst dir, okay, nee, warte mal, dann nehme ich das, was safe ist an Umsatz, nehme das für nächsten Monat schon mal als Voraus, weil ich weiß, ich mache im nächsten Monat dann wieder meine 100%, weil da kriege ich ja mehr drauf, als wenn ich jetzt overperformen würde. Übrigens die nächste Irrsinnsidee. Also daran siehst du auch, wie viel Säue, ich mache jetzt 30 Jahre Sales, weißt du, wie viel Säue Provisionen wir schon durch die Dörfer getrieben haben? Das kannst du gar nicht mehr zählen. Und ich finde, du kommst nie, und das würde mich echt interessieren, auch an die Community draußen, habt ihr Ideen, wo ihr sagen würdet, gibt es das richtig geile Provisionsmodell? Gibt es eins, was du auf alle adaptieren kannst? Oder sagt ihr, gibt's sowieso gar nicht und ist mir auch alles scheißegal, weil ich mache Sales dafür, damit ich ordentlich viel Provision verdienen kann und der Rest ist mir egal. Das würde mich wirklich interessieren, weil ich finde, das ist so ein diffiziles Thema und so different auch in allem, was du an Betrachtungsweisen dabei hast. Wahnsinn.
Vielleicht noch ein Wort dazu. Du hast gerade gesagt, es ist immer ganz wichtig auch, und du hast das Beispiel genannt mit dem Vertriebler, der gesagt hat, ja, wir waren 500, jetzt sind wir nur noch 300. Und wo der Mensch einfach gar nicht mehr im Vordergrund steht. Ich muss sagen, ich war neulich auf einem Event in Hamburg und habe da den Julian Wiedenhaus kennengelernt, den Gründer von Plancraft. Und da will ich aber mal ein Lob aussprechen. Ich habe den Julian gefragt, scherzhaft, na, kennst du eigentlich noch die neuen Einstellungen per Name? Er meint so, ja, Alex. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich kann dir wirklich von jedem sagen, wie die mit Vornamen heißen. Ich muss sagen, da ist mir wirklich, da ist mein Herz aufgegangen und gedacht, wow, genau das braucht es auch da draußen. Gründertum auch schnell wachsen, einfach, dass das Menschliche immer noch vorhanden bleibt und man trotzdem gemeinsam Erfolge feiern kann.
Das gibt uns Hoffnung, Björn, dass es da draußen ein Unternehmen mit ganz großer Company Culture gibt und auch Manager mit einem ganz starken Charakter. Ich bin ja bekanntlich die Spielverderberin, wenn es um die Zeit geht. Wir sind eh schon super weit, aber ich glaube fast, dass noch alle da sind, weil das so ein krasses Thema ist. Bevor ich dich aber hier jetzt einfach gehen lasse, Alex, ich frage gerne die Leute nach ihren Sales-Fails. Hast du irgendwas, was vielleicht jetzt in der Vergangenheit, vielleicht auch in längerer Vergangenheit tatsächlich so für dich so ein kleiner Fail war, wo du sagst, das ist zu peinlich zu teilen und deswegen teile ich das jetzt hier, weil wir sind unter uns?
Ja, ich würde sagen, ich habe den Fehler gemacht, den wahrscheinlich auch mehrere da draußen kennen. Ich war einfach zu überhastig, zu gierig und habe einfach dann mit zu viel Nachfragen und war gesagt, hey, wir müssen jetzt den Deal closen, wie sieht's aus? Habe ich mir einfach die Finger verbrannt und habe auch den Deal verbrannt.
Das nenne ich ehrlich und ja, da möchte ich dann immer gerne auch die Manager, die dahinter stehen, manchmal mit dem Gürtel treffen, ja, weil sie nämlich genau Seller ganz oft dorthin bringen oder ihnen das beibringen, denn es gibt, wenn du selber so warst und nicht quasi dahin gebracht wurdest, hätte es eigentlich einen Manager gebraucht, der gesagt, Alex, jetzt halt dich mal zurück, verbrenne das Ding nicht. Gut, wenn du es dann trotzdem machst, ist auch deine Sache. Aber sowohl das eine als auch das andere, da gibt es Leute eigentlich, die sich darum kümmern sollten, dass das nicht passiert.
Das ist etwas, was ich jetzt mit der Zeit für mich auch gelernt habe. Wenn ich ein Follow-up mache bei einer Person, dann mache ich das nicht, hey, ich wollte nur mal nachfragen, sondern ich versuche dann wirklich immer einen Mehrwert zu liefern und kann sagen, ich komme gerade aus dem Termin, da wurde das und das besprochen, ich erinnere mich an das Gespräch, was wir hatten, folgender Punkt fiel mir dazu ein, ist das nicht etwas, was für euch auch relevant ist? So, und so mache ich mittlerweile Follow-ups und seitdem ich das so praktiziere, ist mir das halt auch nicht mehr passiert. Aber es war nicht nur einer, den ich so verbrannt habe, kann man dazu auch sagen. Da waren ein paar mehr dabei. Aber das ist natürlich etwas, was man nachher lernt. Ne? Wir lernen alle aus unseren Fehlern, hoffe ich jedenfalls. Ja, und von daher, das ist so eine der Geschichten, die mir jetzt zum Thema Sales-Fails einfällt.
Finde ich einen guten Fail. Danke, dass du es geteilt hast. Können wir alle mit relaten. Björn, ich überlasse dir das letzte Wort für heute.
Vielen Dank. Alex, vielen, vielen Dank für dieses grandiose Thema. Wirklich wahr. Ich weiß, wir könnten, glaube ich, noch 2 Stunden darüber sprechen. Wir sollten vielleicht nochmal uns Gedanken darüber machen, ob wir uns nochmal einen Punkt rauspicken, vielleicht einen speziellen, und nochmal eine neue Folge dazu machen, weil da hätte ich Bock drauf, weil ich glaube, dass wir noch ganz viel vielleicht auch daraus entwickeln können. Vielleicht auch an Ideen für Unternehmen, was du gerade eben sagtest, Unwissenheit zu vermeiden. Ich glaube, das wäre wirklich was, wo wir nochmal drauf losgehen sollten. Ansonsten, ja, liebe Leute, ich glaube, diese Folge wird eine derjenigen sein, die viel, viel in der Community auslösen wird. Ich bin extremst gespannt auf das, was ihr dazu sagt. Ich bin extremst gespannt auf eure Ideen, auf eure Vorschläge, auf eure Meinungen. Haut das gerne raus. Vielleicht liegen wir auch komplett falsch. Vielleicht liege ich auch mit meinem Gefühl komplett falsch, was das Thema Provisionen angeht. Haut es raus an alle Manager da draußen. Hinterfragt mal eure Kultur, ob ihr auf dem richtigen Weg seid, ob das der Weg ist, wie es geht, wenn ihr Cliffhanger da drin habt, wenn ihr Leute ja, an bestimmte Minimum-Geschichten messt, um dann Provisionen auszuschütten. Ihr dürft euch nicht wundern, wenn irgendwann mal keiner mehr kommt und bei euch arbeiten will, garantiere ich euch. Weil eins dürft ihr nie vergessen, Seller sprechen miteinander. Untereinander. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, lieber Alex, vielen Dank, lieber Aileen, für ein wunderbares Thema. Ich persönlich freue mich schon auf nächste Woche. Ja, und euch allen bleibt nur zu sagen, wenn ihr uns noch nicht folgt, macht das bitte gerne bei TikTok, bei Insta und vor allen Dingen bei LinkedIn. Und bitte auch vernetzt euch mit dem lieben Alex, auf jeden Fall. Der hat da eine ganze Menge zu erzählen. Und ich habe vorhin mal ganz kurz ein bisschen auf sein LinkedIn-Profil stibitzt und habe mir mal angeguckt, was sie machen. Und Leute, auch wenn ihr so einen Provisions-Antifetischisten wie mich hier sitzen habt, ich kann euch das nur ans Herz legen. Schaut euch das mal an und quatscht mal mit ihm, wenn ihr mal ein paar gute Tipps braucht zu dem Thema, weil das lohnt sich wirklich. In diesem Sinne, euch allen noch eine schöne Restwoche und wir sehen und wir hören uns. Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.